Guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Gut, wir müssen noch einen Moment warten, bis die Katharina wieder oben ist, damit sie dann übersetzen kann. Lasst uns den Bibeltext für heute lesen. Apostelgeschichte 15, die Verse 22 bis 41. Daraufhin bestimmten die Apostel und Ältesten und die ganze Gemeinde in Jerusalem einige Männer, die sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia in Syrien schickten, um über diese Entscheidung zu berichten. Die Männer, die gewählt wurden, waren zwei der Leiter der Gemeinde, Judas, auch Barsabbas genannt, und Silas. Der Inhalt des Briefes, den sie mitnahmen, lautete: Diesen Brief schreiben die Apostel und Ältesten, eure Brüder in Jerusalem, an die nichtjüdischen Gläubigen im syrischen Antiochia und Cilicien. Wir grüßen euch. Wir haben erfahren, dass einige Männer aus unserem Kreis euch beunruhigt und mit ihren Aussagen verunsichert haben, doch sie waren nicht von uns beauftragt. Nachdem wir einstimmig zu einer Entscheidung gekommen waren, hielten wir es für das Beste, euch diese Männer zu schicken mit unseren beiden lieben Brüdern, Barnabas und Paulus, die für Jesus Christus, unseren Herrn, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Wir schicken euch Judas und Silas, die euch mitteilen sollen, was wir zu eurer Frage beschlossen haben. Denn durch den Heiligen Geist haben wir beschlossen, euch keine größeren Lasten aufzuladen als diese. Esst kein Fleisch, das Götzen geopfert wurde, und weder das Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere, und meidet alle Unzucht. Wenn ihr euch daran haltet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Die vier Boten brachen sofort nach Antiochia auf, wo sie eine Versammlung aller Gläubigen einberiefen und den Brief überreichten. Als sie diese ermutigende Nachricht gelesen hatten, freuten sich die Anwesenden. Danach sprachen Judas und Silas, die beide die Gabe der Prophetie besaßen, noch lange zu ihnen, um sie im Glauben zu ermutigen und zu stärken. Die beiden blieben noch eine Zeit lang dort und wurden dann mit reichen Segenswünschen der Gemeinde von Antiochia an die, die sie gesandt hatten, nach Jerusalem zurückgeschickt. Paulus und Barnabas blieben in Antiochia, um viele andere zu unterstützen, die dort das Wort des Herrn verkündeten und lehrten. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas: Lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes Markus nach Zypern. Paulus wählte Silas als Begleiter. Die Gläubigen sandten ihn aus und vertrauten ihn der Gnade des Herrn an. So zog er durch Syrien und Sizilien, um die Gemeinden zu stärken. Unser heutiger Predigttext beginnt mit dem Wort daraufhin. Woraufhin? Was ist also zuvor geschehen? Paulus und Barnabas hielten sich in Antiochia auf und predigten das Evangelium. Menschen, Juden und Nichtjuden, kommen zum Glauben. Und dann kommen einige Juden aus Jerusalem und behaupten, dass die gläubig gewordenen Heiden sich beschneiden lassen und das mosaische Gesetz einhalten müssen. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung und schließlich beschließt die Gemeinde, Paulus und Barnabas nach Jerusalem zu senden, um diese Frage endgültig zu klären. Sie machen sich also auf den Weg, zusammen mit den Brüdern, die die Beschneidung forderten. In Jerusalem angekommen, werden sie von den Aposteln, Ältesten und der Gemeinde herzlich aufgenommen und die Diskussion beginnt. Das war keine leichte Frage. Es ging nicht nur um den Akt der Beschneidung. sondern letztendlich um die Frage, wie der Mensch gerettet wird. Genügt der Glaube an Jesus Christus oder muss der Mensch bestimmte Handlungen erfüllen, um gerettet zu werden? Das war die eigentliche Frage. In diesem Apostelkonzil, von dem wir letzte Woche schon gehört haben, stellen Petrus und Jakobus klar, dass der Glaube allein genügt, um eine Beziehung mit Jesus Christus einzugehen. Dass wir keine besonderen Handlungen, wie zum Beispiel die Beschneidung, vornehmen müssen. Dass Jesus mit seinem Opfertod am Kreuz und seiner Auferstehung das ganze Gesetz erfüllt hat und der Weg zum Vater, zu Gott, dem Vater, frei ist. Und trotzdem legen die Apostel und Ältesten der Jerusalemer Gemeinde den Heidenchristen einige Regeln vor, die diese erfüllen sollen. Wie wir letzte Woche schon gehört haben, waren es keine Gesetze, sondern Bitten. Dinge, die den Juden ganz besonders am Herzen lagen. Bitten, dass die Heidenchristen auf bestimmte Dinge verzichten sollten. Und zwar auf folgende: sich der Unzucht enthalten, kein Götzenopferfleisch essen, kein Blut zu sich zu nehmen und nur Fleisch zu essen, welches ausgeblutet war. Als ich den Text in der Vorbereitung mehrfach gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum ausgerechnet diese Bedingungen? Gelten die uns heute noch? Müssen wir uns daran auch halten? Heißt das, ich darf kein blutiges Steak essen, wenn ich das nun mal mag? Und was heißt denn eigentlich Unzucht? Bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich noch einige andere Aspekte des Textes mit euch durchgehen. Nachdem die Apostel und Ältesten im Einklang mit dem Heiligen Geist diese Entscheidung getroffen hatten, senden sie Paulus und Barnabas nicht einfach wieder zurück. Hier habt ihr eure Antwort, geht, lebt wohl. Nein, genau das tun sie nicht. Sondern sie schicken zusammen mit ihnen einige Brüder aus der Jerusalemer Gemeinde, um diese Entscheidung auch nochmal mündlich zu bestätigen. Und das war sehr weise von ihnen. Denn so konnte niemand diese weitreichende Entscheidung anzweifeln. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass niemand behaupten konnte, er sei über diese heikle Frage falsch unterrichtet worden. Nun senden die Apostel nicht irgendjemanden, sondern zwei führende Brüder aus der Jerusalemer Gemeinde. Es waren angesehene Männer, sie waren integer, sie hatten einen guten Ruf. Und sie repräsentieren die beiden größten Gruppen, die in der Jerusalemer Gemeinde vertreten waren. Da haben wir Judas, der auch Barsabbas genannt wurde. Und ihm begegnen wir schon im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte, wo es um die Nachwahl für Judas Ischariot geht. Er ist einer der Kandidaten, aber er wird nicht gewählt. Und ich finde, es spricht für ihn, dass er sich nicht einfach zurückgezogen hat, sondern dass er der Gemeinde, dass er Christus treu gedient hat. Er ist der Vertreter der Judenchristen. Silas, der zweite Begleiter, dagegen ist römischer Bürger. Das erfahren wir aus der Apostelgeschichte 16, Vers 37. Und er vertritt die Christen, die aus der griechischen Bevölkerung stammen. Die Wahl dieser beiden Brüder signalisiert, dass die Juden und Heidenchristen diese Entscheidung gemeinsam und einstimmig getroffen haben. Und zusätzlich zu diesen beiden Brüdern, die Entscheidung bestätigen sollen, geben die Apostel und Ältesten ihnen auch noch einen Brief mit. Ein sehr strukturierter und klarer Brief. Da haben wir zunächst diejenigen, die ihn verfasst haben. Die Apostel und Ältesten. Und es heißt, eure Brüder aus Jerusalem. Sie machen mit diesem Wort Brüder aus Jerusalem sehr deutlich, wir sind eins mit euch Geschwistern in Antiochia. Da ist kein Unterschied. Sie sagt, an wen es gerichtet ist. Es ist an die nichtjüdischen Gläubigen in Syrien und Antiochia, im syrischen Antiochia und in Zilizien gerichtet. Nach dem Gruß folgt die Begründung für den Brief. Und das Erstaunliche ist, es erhält eine Klarstellung ohne eine Anklage. Brüder, die nicht von uns beauftragt wurden, haben für Verwirrung bei euch gesorgt. Da ist kein erhobener Zeigefinger. Diese bösen Brüder, nein, sie stellen es einfach fest. Sie waren nicht von uns gesandt und sie haben für Verwirrung bei euch gesorgt. Die Überbringer der Botschaft werden ebenfalls genannt. Und in Vers 25, 26 finden wir diese Aussage, unsere beiden lieben Brüder Barnabas und Paulus, die für Jesus Christus, unseren Herrn, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Mit dieser Aussage stellen sich die Apostel und Ältesten hinter den Dienst von Paulus und Barnabas. Sie zollen ihnen Anerkennung. Und auch dies macht wiederum die Einigkeit der Geschwister deutlich. Und dann kommt die eigentliche Entscheidung, die sie durch den Heiligen Geist getroffen haben. Es ist nicht eine menschliche Entscheidung, sondern Gottes Geist hat sie bewirkt. Aber kommen wir zur eigentlichen Entscheidung. Wir wollen euch keine größeren Lasten auflegen als, erstens, esst kein Fleisch, das Götzen geopfert wurde. Zu der damaligen Zeit war in den meisten Fällen das Schlachten von Tieren von Opferzeremonien begleitet. Die Priester, die den Götzen dienten, erhielten einen Teil des Fleisches und konnten dies auf dem Markt verkaufen. Das bedeutete, dass es so gut wie kein Fleisch gab, was man kaufen konnte, welches nicht den Götzen geopfert war. Hinzu kommt, dass es bei den Heiden üblich war, diese Götzentempel für Festmäler und Feste zu feiern zu benutzen. Das Fleisch, das bei solchen Feiern gegessen wurde, war ebenfalls den Götzen geopfert. Und Paulus verurteilt die Teilnahme an solchen Festen, nachzulesen im 1. Korinther 10, 14 bis 22. Ein sehr interessanter Text. Dort vergleicht Paulus die Teilnahme an solchen Festen mit der Teilnahme am Abendmahl. In beiden Fällen haben wir Gemeinschaft. Entweder im Abendmahl mit Gott oder bei diesen Festen im Götzentempel mit Satan. Wir wollen euch keine größeren Lasten auflegen als, zweitens, esst weder das Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere. Die gute Nachricht erzählt in ihrer Sacherklärung, das Blut gilt als Quelle und Sitz des Lebens. Da Gott der Lebensspender ist, gehört es ihm und darf von Menschen nicht gegessen oder getrunken werden. Und das führt in Israel zu der Forderung, nur solches Fleisch zu essen, in dem keinerlei Blut zurückgeblieben ist. Damit führt es auch zu der Form des Schlachtens, bei der das gesamte Blut des Tieres ausfließt. Also diese Schlachtmethode ist eine Konsequenz des Blutverbots. Denn nur so ist weitestgehend Blutfreiheit beim Fleisch gewährleistet. Außerdem ist es so, dass das Blut von Tier und Mensch schon immer eine besondere Wirkung auf die Menschen ausgeübt hat. Bis dahin, dass das Schreiben oder Unterschreiben mit Blut erfolgte. Und bis ins Mittelalter hinein schrieb man dem Genuss von Blut zu, dass es die Lebenskraft stärken und gegebenenfalls sogar unverwundbar machte. Im jüdischen Kontext hat das Blut keine solche magische Bedeutung. Es nimmt im Rahmen der Opfer eine entscheidende Stellung als Sühnemittel ein. Das Blut des Tieres wurde stellvertretend für das des schuldig gewordenen Menschen vergossen, der eigentlich sein Leben durch die Schuld verwirkt hatte. Er, der Mensch, hätte sterben müssen und das Tier tut es an seiner Stelle. Außerdem gab es Opfer, bei denen das Opferblut die verunreinigende Wirkung menschlicher Verfehlungen aufhob. Das Blut wurde also als Sühnemittel verwendet. Und von daher wird im Neuen Testament der Opfertod von Jesus als Sühne für die Menschen, als Sühne für die Sünden der Menschen verstanden. Und das können wir im Hebräerbrief im Kapitel 9 und 10 nachlesen. Und in Hebräer 9, Vers 14 heißt es, wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst, Gott, als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Wir legen euch keine anderen Lasten auf als drittens, meidet alle Unzucht. Das Wort Unzucht ist in unserem Sprachgebrauch fast vollständig verschwunden. Wikipedia definiert Unzucht folgendermaßen. Unzucht bezeichnet ein menschliches Sexualverhalten, das gegen das in einem speziellen, kulturellen oder religiösen Kontext empfundene, angenommene oder vorgegebene allgemeine Sittlichkeits- und Schamgefühl verstößt. Das muss man ein zweites Mal lesen. Unzucht bezeichnet ein menschliches Sexualverhalten, das gegen das in einem speziellen, kulturellen oder religiösen Kontext empfundene, angenommene oder vorgegebene allgemeine Sittlichkeits- und Schamgefühl verstößt. Klingt interessant, zeigt aber auch, dass der Begriff Unzucht dem Wandel der Zeit unterliegt. Das heutige Verständnis von Sittlichkeits- und Schamgefühl ist anders als noch vor 50 Jahren. Aber ist der kulturelle oder religiöse Kontext für uns als Christen maßgebend, wenn es um die Frage geht, was meidet die Unzucht bedeutet? Was also sagt die Bibel dazu, die ja unser Maßstab für unser Verhalten ist? Es werden in der Bibel etliche Beziehungsformen genannt, die als Unzucht bezeichnet werden. Zum Beispiel der Geschlechtsverkehr mit Blutsverwandten oder mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Ich habe im Internet einen Artikel von der Veronika Schmidt gefunden und sie sagt, das griechische Wort Porneia, wie immer man das ausspricht, wird als Unzucht, Hurerei oder Prostitution übersetzt und meint im aus dem Wort abgeleiteten Sinn die Liebe, die man kaufen oder verkaufen kann oder meint auch unerlaubten oder unmoralischen Geschlechtsverkehr oder entsprechende sexuelle Beziehung. Also jede Art von Sex, die mir oder jemand anderem Schaden zufügt. Sex, der mir oder anderen Schaden zufügt. Um diesen Text hier richtig zu verstehen, müssen wir wissen, dass zur Zeit der Apostel in der griechisch-römischen Welt chaotische Sittenlosigkeit und Unmoral herrschte. Ich fand es sehr interessant. Ehefrauen waren nicht für die sexuelle Lust da, sondern um legitime Kinder zu zeugen und den Haushalt vertrauenswürdig zu führen. Für den Rest hielt man sich Mätressen, Konkubinen oder Lustknaben oder ging zu Prostituierten, oft mit der Religion verbunden im Tempel. Also die Unzucht, die Prostitution, war also auch eine unter den Heiden, eine so verbreitete Sünde, dass sie bereits als etwas ganz Normales akzeptiert wurde. Und auch die Christen hatten nur allzu oft mit dieser Unmoral zu kämpfen, wie zahlreiche Warnungen im Neuen Testament beweisen. Wer das nachlesen möchte, 1. Korinther 5, Vers bis 6. Aber das Christentum bringt eine ganz neue Moral der gelebten Reinheit mit sich. Paulus zeigt eine höhere Lebensform. Der Christ soll sich völlig von Unzucht enthalten, so im 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Er muss sie fliehen, im 1. Korinther 6, 18. Er muss ihre Werke abtöten, Kolosser 3, Vers 5. Er sündigt damit gegen seinen eigenen Körper, welcher nicht der Unzucht, sondern Gott gehört. Soweit mal die Erklärungen, was unter diesen drei Bedingungen zu verstehen ist. Aber es bleibt die Frage, warum gerade diese drei? Ist das nicht willkürlich herausgegriffen aus der Vielzahl der Gesetze? Und in Apostelgeschichte 15, Vers 21 gibt uns Johannes folgende Begründung. Denn seit vielen Generationen wurden diese Vorschriften aus dem Gesetz des Mose Sabbat für Sabbat überall in den jüdischen Synagogen gepredigt. Zu gut Deutsch, es war schon immer so und es bleibt auch so. Nein, so einfach ist es nicht. Diese Vorschriften gehen auf 3. Mose 17 und 18 zurück. Und dort wird ausdrücklich festgehalten, dass sie auch für die unter Israel lebenden Nicht-Israeliten gelten. Dahinter stand der Gedanke, dass auch solchen Bewohnern des Landes Kanaan, also die, die nicht zum Volk Israel gehören, dass man auch ihnen ein Minimum an religiösem Respekt vor den für Israel gültigen Gesetzen zumuten kann. Das gilt an erster Stelle für die Achtung des Gottes Israels. Götzendienst und die damit unweigerlich verbundenen Opfer stellten eine Beleidigung Jahwes und eine Entweihung des Landes dar, was beides nicht geduldet werden konnte. Das betraf auch die Vorschrift des Verbotes von Blut und den Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch. Und das Meiden der Unzucht hat seinen Sinn in dem Schutz des Menschen vor sich selbst und dem Schutz der gottgegebenen Geschlechtlichkeit vor menschlicher Verzerrung. Alle diese Bestimmungen galten, wie mehrfach hervorgehoben wird, auch für die Nicht-Israeliten, denjenigen, die innerhalb der Gemeinschaft des Bundesvolkes lebten. Neben dem Respekt vor Israels Gott und Religion sollte auch vermieden werden, dass die Israeliten durch Fremde zur Sünde verführt werden. Nun könnten wir sagen, ja, ist okay, aber das gilt ja dem alten Bund. Aber durch Jesus haben wir doch jetzt einen neuen Bund geschlossen. Ganz so einfach ist es nicht, denn bereits in 1. Mose 9, wo Gott einen Bund mit Noah schließt, wird das Verbot von Blut genannt. Und dieser Bund liegt zeitlich vor der Erwählung Abrahams und liegt zeitlich auch vor der Aussonderung des Bundesvolkes aus den Völkern. Nach jüdischem Verständnis gelten daher das Verbot des Blutgenusses und das Essen von nicht ausgeblutetem Fleisch für alle Völker. Wenn Jakobus also in Apostelgeschichte 15 an jene alttestamentlichen Verweisungen anknüpft, geht er auf Gebote zurück, die schon seit eh und je auch für innerhalb der Lebensgemeinschaft mit Israel lebenden Nichtjuden galt. Also nicht aus Willkür werden den Heidenchristen diese Auflagen gemacht. Sie hängen vielmehr mit der engen Verbindung zusammen, die damals zwischen Juden und Heidenchristen gepflegt wurden. Die Heidenchristen sollten diese Grundsätze einhalten, um den Judenchristen die Gemeinschaft mit ihnen nicht unmöglich zu machen, besonders die Gemeinschaft im Abendmahl. Ganz besonders aber auch galt es für die Judenchristen, die sich immer noch an die alttestamentlichen Gebote gebunden wussten. Aber gilt es dann noch heute? Gilt es für uns? Nun, Paulus greift die Frage nach dem Verzehr von Götzenopferfleisch im 1. Korinther 8, Vers 1 bis 9 auf. Lasst uns den Text lesen, 1. Korinther 8, Vers 1 bis 9. Nun zu der Frage, ob wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde. Ihr meint, alle müssten sich eurer Erkenntnis anpassen. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen, doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Doch wer Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Wie verhält es sich nun? Sollen wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir wissen alle, dass ein Götze gar kein Gott ist und dass es nur einen einzigen, wahren Gott gibt. Denn es gibt viele sogenannte Götter, sowohl im Himmel als auch auf der Erde, wie es ja viele Mächte und viele Herren gibt. Wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Das ist allerdings nicht allen in der Gemeinde klar. Manche haben sich daran gewöhnt, Götzen für etwas Wirkliches zu halten. Wenn sie dann von dem geopferten Fleisch essen, wird ihr schwaches Gewissen beunruhigt. Es stimmt, dass wir Gottes Anerkennung nicht durch das gewinnen können, was wir essen. Wir versäumen nichts, wenn wir etwas Bestimmtes nicht essen, und wir gewinnen nichts, wenn wir es tun. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlicheren Gewissen schadet. Paulus führt weiter in diesem Kapitel aus, dass er lieber auf Fleisch verzichten will, als durch sein Verhalten einen Bruder oder eine Schwester zur Sünde zu verführen. Das ist der Maßstab. Wir haben heute kein Götzenopferfleisch mehr. Zumindest in unserer Gesellschaft nicht. Aber vielleicht haben wir, der ein oder andere, die Freiheit, bei einem Fest dabei zu sein, bei dem viel Alkohol fließt und die Gefahr des Betrunkenseins geschehen kann. oder wir sind in Situationen, in denen gelästert wird. Der ein oder andere ist vielleicht in der Lage, sich diesem Einfluss zu entziehen oder auch vielleicht bei Lästerung dagegen zu halten. Andere gegebenenfalls nicht. Und ich denke, wir müssen uns hier die Frage stellen, und zwar analog zum Götzenopferfleisch. Wo verführe ich durch mein Verhalten andere zur Sünde? Handle ich aus Liebe und aus Rücksichtnahme dem anderen gegenüber? Oder bestehe ich auf meiner Erkenntnis? Wie sieht es nun mit der Unzucht aus? Wir haben schon gehört, dass Unzucht eine Sünde gegen uns selbst ist. Und die vielen warnenden Stellen im Neuen Testament zeigen deutlich, dass diese Bedingung immer noch seine Gültigkeit hat. Daran hat sich nichts geändert. Meidet alle Unzucht. Sex gehört in die Ehe. Was aber ist mit dem Verzicht auf Blut und auf Fleisch von nicht ausgebluteten Tieren? Darf ich jetzt, wenn ich es mag, ein blutiges Steak essen oder nicht? Wir haben vorhin gesehen, dass diese Vorschriften das Zusammenleben von Juden und Heidenchristen ermöglichen sollte. Es waren keine Gesetze, sondern aus Liebe zum Nächsten sollten die Heidenchristen diese Vorschriften beachten. Das aber zeigt auch die begrenzte Gültigkeit der damals vereinbarten Grundsätze. Sie haben ihren Sinn in eben jener Situation der frühen Christenheit. Die Apostel waren um eine gute Koexistenz von Juden und Heidenchristen interessiert. Sie waren darum besorgt. Vor allen Dingen zwischen Judenchristen, die sich noch an die alttestamentlichen Vorschriften gebunden fühlten, und den Heidenchristen. Diese Koexistenz, die wollten sie garantieren. Und das war der Sinn der Vereinbarung von Jerusalem. Halten wir fest, bei diesen Vorschriften geht es nicht um eine Voraussetzung für die Rettung durch Jesus Christus, sondern um Regeln für das Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Hintergründen. Das Ziel dieser Bitten oder Vorschriften war es, ein Zusammenleben ohne ständige Konflikte zu ermöglichen. Und auch wir, jeder Einzelne, sollte sich prüfen, ob er aus Liebe zum Nächsten bereit ist, auf das eine oder andere vielleicht zu verzichten und sein Verhalten zu ändern. Ich fand es interessant, dass offensichtlich die Heidenchristen in Antiochia kein Problem hatten mit diesen Anweisungen. Jetzt muss ich zurück zur Apostelgeschichte. Dort heißt es nämlich, als sie diese ermutigende Nachricht gelesen hatten, freuten sich die Anwesenden. Sie haben sie mit Freude aufgenommen. Es war ermutigend für sie. Und das, obwohl diese Anweisung eine Umstellung für die Heidenchristen bedeutete. Aber sie stellten diese Anweisung nicht in Frage, sondern akzeptierten sie. Und mir ist aufgefallen, dass klare Anweisungen, gute, verständliche Lehre, Freude und Ermutigung bringt und nicht Einengung. Was können wir also daraus lernen? Lasst uns in unserem Miteinander uns von der Liebe Gottes leiten. Versuchen wir, den anderen zu verstehen und nicht gleich zu verurteilen, nur weil dieser etwas anders tut oder etwas anderes sagt, als wir es gewohnt sind. Wir lernen ferner aus diesem Abschnitt, dass aufgestellte Regeln oder das Fehlen solcher zum Stolperstein für andere werden können. Ein Stolperstein, der andere vom Glauben abhält oder diesen ins Wanken bringt. Seien wir also sehr vorsichtig damit. Allerdings möchte ich klarstellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen von Menschen aufgestellten Regeln und von Gott als Sünde erklärtes Verhalten. Die aufgestellten Regeln müssen wir immer wieder hinterfragen, ob sie noch gültig sind, ob sie noch für heute gültig sind. Aber klar definierte Sünde bleibt Sünde und darüber kann nicht diskutiert werden. Schauen wir uns jetzt noch schnell die letzten Verse unseres heutigen Predigttextes an. Die Verse 36 bis 41. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündet haben und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes Markus nach Zypern, Paulus wählte Silas als Begleiter, die Gläubigen sandten ihn aus und vertrauten ihn der Gnade des Herrn an. So zog er durch Syrien und Zilizien, um die Gemeinden zu stärken. Nachdem die Frage nach der Beschneidung für nichtjüdische Gläubige geklärt ist, wenden sich Paulus und Barnabas wieder ihrer eigentlichen Aufgabe zu, nämlich der Verkündigung des Evangeliums und der Stärkung der Gläubigen zusammen mit allen anderen Geschwistern. Paulus und Barnabas denken dabei auch an die anderen Gemeinden, die sie gegründet hatten auf ihrer Reise, und sorgen sich um sie. Sie haben Verantwortung für diese jungen Christen. Sie wollen also diese Gemeinden erneut besuchen, um nach dem Rechten zu sehen und die Gläubigen zu stärken. So weit, so gut. Sie sind sich einig. Aber Barnabas will Johannes Markus wieder mitnehmen. Und aus der Apostelgeschichte 12 und 13 erfahren wir, dass Johannes Markus Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise begleiteten, sie dann aber verließ. Und Paulus ist dagegen. Er erinnert sich sehr deutlich daran, dass Johannes Markus sie verlassen hat. Und er will ihm keine zweite Chance geben. Barnabas will das aber. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung, an dessen Ende die Trennung von Paulus und Barnabas steht. Barnabas nimmt Johannes Markus nach Zypern mit, während Paulus zusammen mit Silas auf die Reise geht. Es sieht so aus, als ob Paulus und Barnabas sich nicht versöhnt hätten. Und doch macht Gott aus dieser Situation etwas Gutes. Jetzt missversteht mich nicht. Es ist kein Grund, sich zu streiten, weil Gott dann vielleicht etwas Gutes daraus machen könnte, ohne sich zu versöhnen. Ja? Aber Gott benutzt diese Situation und führt seinen Auftrag, nämlich die Verkündigung des Evangeliums, nun an zwei verschiedenen Orten mit zwei verschiedenen Teams durch. Gott geht auch mit unseren Fehlern, mit unserem Unvermögen gut um. Schauen wir uns das Team Paulus und Silas etwas genauer an. Es sieht so aus, als wenn Paulus Silas als Begleiter, als wenn das ein Glücksgriff für ihn gewesen wäre. Silas war offizieller Repräsentant der Jerusalemer Gemeinde und hatte damit ein gewisses Standing, wie man so schön sagt. Er war auch Bote des Überbringers des Briefes. Er war römischer Bürger, was ihm manche Rechte mit sich brachte. Er war ein Prophet und hatte in Antiochia bereits die Christen ermutigt, und so kannte die Gemeinde in Antiochia ihn auch gut. Es heißt im Vers 40, dass sie der Gnade Gottes anbefohlen wurden. Hinzu kam, dass Silas sehr wahrscheinlich Paulus als Sekretär diente, er war also der griechischen Sprache auch mächtig. Nun zum Team Barnabas und Markus. Wir hören in der Apostelgeschichte nichts mehr von ihrer Arbeit. Was nicht heißt, dass diese Arbeit nicht gesegnet war. Lukas hat sich in der Berichterstattung auf das Team Paulus gestürzt. Aber Markus wird noch öfter erwähnt in den Briefen, was den Schluss zulässt, dass in Bezug auf Markus sowohl Paulus als auch Barnabas recht hatten. Vielleicht war es wirklich zu früh für Markus, sich mit einem Apostel wie Paulus auf eine Reise zu wagen. Paulus war ein Abenteurer. Ein Mann, der alles seinem Ziel unterordnete. Und für manche sensiblere Menschen ist dies schlichtweg zu viel. Doch auch Barnabas irrte sich mit Sicherheit nicht, wenn er in seinem Cousin Markus gute Anlagen sah. Durch die Zusammenarbeit mit Barnabas, der an Markus glaubte, fand dieser neues Selbstvertrauen, seine Selbstachtung stieg und sein späteres Verhalten zeigt, dass er mit ganzem Herzen Gott diente. Auseinandersetzungen zwischen Christen sind immer schwierig und nicht schön. Offensichtlich lagen in diesem Fall Verletzungen bei Paulus vor, die zunächst eine Zusammenarbeit mit Markus nicht ermöglichten. Auch die Tatsache, dass beide auf ihrer Meinung beharrten war für die Lösung des Konflikts nicht sehr hilfreich. Aber die zunächst räumliche Trennung scheint geholfen zu haben. Denn später sprach Paulus wieder wohlwollender von Barnabas und auch von Markus. 1. Korinther 9. In verschiedenen Briefen wird Markus als Mitarbeiter von Paulus genannt. Im Kolosser 4, Vers 10 und im Philemonbrief. Und im 2. Timotheus 4, Vers 11 fordert er Timotheus spezifisch auf, Markus mitzubringen. Denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Am Anfang lehnt er ihn ab und hier sagt er, nein, er wird mir nützlich sein. Hier ist eine Verwandlung bei Paulus und bei Markus geschehen. Und Petrus bezeichnet Markus mal als seinen Sohn. Wir sehen also, dass die zweite Chance, die Barnabas Johannes Markus gewährt, zum Erfolg führte. Und es ist ein Beispiel dafür, dass Gott uns nicht aufgibt und dass er Menschen dazu gebraucht und Gott uns oft mehr als nur eine zweite Chance gewährt. Johannes Markus hat diese Chance genutzt und ich wünsche uns, lasst uns diesem Beispiel folgen.